Ja, ich freue mich, hier stehen zu dürfen. Wie ich vorhin sagte, das ist genau ein Jahr her, dass ich zumindest in der Gemeinde gedient habe. Ich weiß nicht, ob ich zwischendurch mal vorbeigekommen bin, aber es ist mir immer wieder eine Ehre, wie auch immer im Reich Gottes zu dienen. Ja, es muss nicht Lobpreis sein, es muss nicht Predigt sein, es muss nicht sichtbar sein. Es muss für mich am wichtigsten einfach Gott dienen, das Reich Gottes voranbringen. Und heute habe ich eine doppelte Ehre, und zwar, ich darf mit euch Gottes Gedanken teilen. Ich liebe Gottes Wort, ich liebe die Bibel, ich habe es für mich sehr früh entdeckt, persönliche Bibelstudie zu machen. Und das hat mich im Glauben sehr, sehr viel weitergebracht und wird mich bestimmt noch weiterbringen, weil es einfach Gottes Wort ist. David sagte, ich bin schlauer als alle andere, weil ich mich mit deinem Wort beschäftige. Ja, und ich denke, da ist Wahres drin, weil es auf Gottes Wort basiert. Ich habe drei Bilder mitgebracht, als ich im Gebet dem Heiligen Geist fragte, was soll ich deiner Gemeinde ausrichten? Dann habe ich drei Bilder bekommen. Weil wir nicht so viele sind, ich würde es gerne so interaktiv machen, fast so wie lehrinhaltmäßig, damit es nicht so träge wird. Ja, ist okay? Darf ich euch ab und zu mal mit ins Spiel nehmen? Sehr gut, dann machen wir das so. Das Thema meiner Predigt lautet die drei Lebenszustände. Die drei Lebenszustände. Aber erstmal die drei Bilder, die ich glaube, der Heilige Geist mir ans Herz gelegt hat. Das erste Bild ist ein Hochhaus. Ein Hochhaus. Das zweite Bild ist ein Bogenschütze. Das dritte Bild ist ein Weitspringer. Wenn wir das Hochhaus erstmal vor Auge haben, als ich nachdachte, was ist besonders an einem Hochhaus, eurer Meinung nach? Einfach mal melden und was sagen. Was ist besonders?
Man sieht es weit. Man kann es schon von weitem sehen.
Von weitem sehen, wenn man drauf ist oder drin irgendwo auf einer Etage steht. Ja? Okay, ja?
Man kann gute Aussicht haben.
Gute Aussicht, ja, passt zusammen. Was noch? Noch eins? Ja, man hat quasi den Raum optimiert, man hat tatsächlich vieles, aber nicht in der Breite. Sehr gut. Das ist alles richtig. Der Geist Gottes machte mich auf einen weiteren Punkt aufmerksam. Die Pracht eines Hochhauses und all diese Vorteile kann man unter einer Bedingung haben. Und zwar tiefe und stabile Fundamente. Ein Hochhaus ist nur Hochhaus, zumindest dauerhaft, wenn die Fundamente tief genug gegraben sind und stabil gebaut sind. Je nach Bodenbeschaffenheit, je nach Windbedingung oder Klimabedingung wird unterschiedlich tief gemacht, unterschiedlich stabil gebaut. Aber lass uns das erstmal festhalten. Je höher das Haus, desto tiefer müssen die Fundamente sein, desto tiefer und stabiler müssen sie sein. Zum zweiten Bild, ein Bogenschütze. Was ist besonders an Bogenschütze oder an Bogenschuss oder an Bogenschießen? Hat jemand schon mal einen Bogen geschossen? Ja? Ja, das ist unser Experte, der Horst. Ja. Aha, das ist eine Expertenmeinung. Ja, aber sehr gut. Ja, ich finde es sehr, sehr gut. Das heißt, alleine passiert nichts. Erstmal muss der Bogen selber was Gutes sein. Und das kommt vom Material. Ja, richtig. Und vom Design gehe ich davon aus. Und das alles nicht reicht. Derjenige, der das so benutzt, muss auch was drauf haben. Sehr gut. Was an dem Bogenschütze für mich klar geworden ist, wenn man Bogen schießt, man will in eine Richtung gehen, richtig? Aber von der Physik her, interessanterweise, was macht man erstmal? Man zieht nach hinten, man muss erstmal anspannen. Bevor es vorwärts geht, muss es rückwärts gehen erstmal. Ja? Und da passiert auch die Expertise von dem Bogenschützer. Ja? Und man weiß auch, vielleicht kann jemand sich noch an der Schulzeit in der Physik erinnern, je weiter man schießen möchte, man braucht zwei Dinge. Erstmal richtig anspannen und was? Die Richtung. Der Winkel muss stimmen. Und vom dritten Bild, der Weitspringer. Jemand schon hier Weitsprung gemacht, Sportler? In der Schule müsste jeder dran, ne? Was macht man beim Weitspringen? Anlauf, sehr gut. Beate? Ja, genau. Anlauf. Das Interessante ist, sind wir beim Wettbewerb jetzt. Der Anlauf zählt nicht. Wisst ihr das? Ja, Horst? Genau. Absprung, Anlauf, richtig. Ab wann zählt eigentlich, ab wann verdient der Athlet Punkte? Vom Absprung. Und jetzt zählt, wie weit er geht. Aber der Anlauf und das Abspringen, die machen das meiste aus. Rein von der Physik her, im Grunde, die Geschwindigkeit beim Anlaufen, das bestimmt maßgeblich, wie weit er springen wird. Das heißt, Weitspringer müssen eigentlich ganz gute Sprinter sein, weil der braucht sofort Geschwindigkeit in einer kürzeren Distanz. Ohne Geschwindigkeit, der fliegt nicht weiter. Und merkt ihr von diesen drei Bildern? Nach vorne ist gut, aber es geht nur nach vorne, wenn es gut vorbereitet ist. Wenn der Boden stimmt, wenn es genug angespannt wurde und wenn der Anlauf stimmt. Und wir alle sind auf dem Weg. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, dass Christsein keine so kurzfristige Sache ist. Sind wir alle Christen hier? Ist jemand hier, der nicht bekehrt ist, der Jesus nicht kennt? Oder Jesus nicht als Herr und Erlöser angenommen hat? Okay, super. Preis dem Herrn. Dann sind wir alle Gottes Kinder. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass das Christsein genauso wie ein Hochhaus ist. Man wünscht sich viele Sachen. Man möchte vieles tun. Als Gemeinde sind wir wie ein Hochhaus. Jesus hat auch das Gleichnis gegeben von dem Guten, der auf Felsen gebaut hat. Und er sagte, es ist genauso wie, wenn man meine Worte hört und sie umsetzt. Man ist wie jemand, der auf Felsen baut. Umgekehrt ist man wie ein Tor, der auf Sand baut. Was ist das Problem mit dem Sand? Die Fundamente können nicht stabil sein. Es bleibt nicht fest. Du kannst tief graben, aber die Bodenbeschaffenheit ermöglicht es dir nicht, stabil zu bauen. Die drei Lebenszustände. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, ich habe den Vorteil, ich habe alle Bibelverse hier vor mir, ich brauche nicht aufschlagen. Aber ich weiß nicht, ob ihr das einblendet oder jemand mit aufschlagen möchte. Ich habe ein paar Bibelverse und wir werden sie gemeinsam durchgehen. Die drei Lebenszustände. Jesus sagte in Johannes 10, Vers 10, ich aber bringe Leben und dies in Überfluss. Und dann fragte ich mich, aber wenn das Leben erst mit Jesus beginnt, was haben wir denn davor? Ohne Jesus, was haben wir denn? Und heute möchte ich über drei Lebenszustände sprechen. Das erste ist das Leben ohne Christus. Wir nennen das Leben, das ist biologisches Leben, ja? Wir atmen, wir existieren. Aber geistlich ist es noch kein Leben. Die Bibel sagt, das ist ein Zustand des Verlorens. Man ist nicht da, wo Gott uns haben möchte. Jesus sagt sogar manchmal krass, das ist man tot. Und geistlich ist man tot. Wisst ihr noch, dieser Mann, dieser Besessener, den Jesus geheilt hat, und er sagt, hey, Jesus, lass mich jetzt mal Zeit, ich möchte meinen Vater begraben, bevor ich dann zu dir komme. Er sagt, nee, lass die Toten begraben. Ja, und ich denke, es ging nur bei Jesus nicht nur um diesen leiblichen Tod, sondern es ging um den geistlichen Tod. Ohne Jesus ist mein Tod. Und das ist genau der ganze Grund, warum das Evangelium dringend ist. Weil geistlich tot bedeutet verloren in die Ewigkeit. Und wir haben den Auftrag als Kinder Gottes, genauso wie Jesus den Auftrag genommen hat und kam auf die Welt und sagt, nein, ich möchte diesen Tod verhindern, am meisten zu wirken, haben wir auch diesen Auftrag. Und dieser Auftrag, meine liebe Geschwister, ist keine Option. Es ist nicht optional. Es ist ein Auftrag für alle. Das zweite Leben ist das Leben mit Jesus. Das ist interessant. Das Leben mit Jesus ist da, wo die meisten von uns sind als Christen. Die meisten von uns sind da. Warum? Weil im Grunde man ist Christ. Man hat Jesus gekannt. Man hat sich bekehrt. Aber man läuft nebenbei. Jesus ist da, man läuft nebenbei. Das ist schön, das ist gut, aber das ist nicht der Zweck der Heilung. Und wir lesen im 1. Johannes 2, Vers 1 folgendes. Meine geliebten Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Sollte aber doch jemand Schuld auf sich geladen hat, dann tritt einer beim Vater für uns ein, der selbst ohne jede Sünde ist, Jesus Christus. Wisst ihr, als Christen und wenn wir mit Jesus leben, wir haben einen besonderen Status. Nämlich in diesem Status, das Einzige, was uns hindern könnte, Gottes Wille zu tun, ist die Sünde. Aber hier lesen wir, dass selbst für die Sünde hat Gott gesorgt. Die Sünde darf uns nicht mehr bremsen, kann uns nicht mehr bremsen. Weil die Gnade, die wir haben als Christ, ist, dass wir das Problem der Sünde gelöst haben. Nicht, dass wir nicht sündigen, sondern wir haben es gelöst, weil Jesus uns eine Tür offen lässt, damit die Sünde uns nicht mehr hindert. Und wenn dann die Sünde uns nicht mehr hindern kann, was kann uns hindern, so zu leben, wie es Gott gefällt? Ich denke, eine Sache, was uns hindern kann, es ist einfach das Umfeld. Das Umfeld mit allen möglichen Ablenkungen. Habt ihr es auch festgestellt, dass es viele Ablenkungen gibt? Fällt euch auch mal schwer, eine stille Zeit zu nehmen? Mir fällt es schwer manchmal. Ja? Wenn es kein Handy ist, wenn es gut. Die Kinder gehören auch manchmal auf, Nico. Aber meine eigenen Gedanken, so viele Sachen, die man zu tun hat. Die To-Do-Liste ist unendlich. Kaum möchtest du stillsetzen, dann komm jetzt alles, was du vergessen hattest. Hier den anrufen. Ja, diese E-Mail musst du noch schreiben. Guck mal, der Arbeitskollege hatte schon vor 2 Wochen was gesagt. Oder der Chef wollte schon für morgen eine Aufgabe erledigt haben. Oh Mensch, in der Gemeinde muss ich noch was machen. Die Liederliste habe ich noch nicht fertig. Oh Mann, die Predigt ist noch nicht zu Ende gedacht. Ja, die Geschwister brauchen noch Beruf, also Besuch oder Anruf, da fallen alle Aufgaben ein. Ich meine, es ist nicht verwerflich, es ist nicht falsch, aber es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Ja, die Ablenkung ist groß. Und jetzt ist ein Gedanke, was ich vor ein paar Monaten schon hatte, und ich denke, das beste Werkzeug des Feindes mittlerweile ist die Ablenkung. Ist die Ablenkung. Also, das Leben mit Christus ist bezeichnet von viel Ablenkung. Man ist Christ, aber irgendwie schafft man es nicht, in die Tiefe zu gehen. Man schafft es nicht, den Bogen richtig anzuspannen. Man schafft es nicht, den Anlauf richtig zu machen. Warum? Stellt euch vor, ein Athlet, der gerade dabei ein Weitspringer, und er wird von den Fans abgelenkt. Was verliert er? Verliert sofort an Geschwindigkeit. Du kannst nicht voll rennen und da links und rechts gucken. Das geht nicht. Das geht nicht. Die Ablenkung bremst uns. Unbemerkt, das ist das Schlimme. Man merkt es nicht. Am Ende des Tages hat man den Eindruck, doch, ich habe doch ein bisschen gebetet, ist doch nicht schlecht. Ja, ich habe doch ein bisschen die Bibel gelesen, ist doch nicht schlecht. Aber man schafft nicht, Fahrt aufzunehmen. Das Leben mit Christus ist gut, aber es kann eine große Gefahr sein, gerade für Christen. Und Jesus macht das deutlich an einem Gleichnis. Wir lesen das in Matthäus 25, Vers 1 bis 13. Wir lesen das nicht ganz, aber ihr könnt das zu Hause nochmal nachlesen. Matthäus 25, 1 bis 13. Es ging um das Gleichnis der 10 Brautjungfern. Das Traurige an dieser Geschichte, jeder kennt die Geschichte, ne? Super. Das Traurige an dieser Geschichte ist mir sogar gestern passiert, hätte ich gesagt. Ich erzähle das mal, aber ich erzähle es mal vom Gleichnis. Man bereitet sich schon lange vor. Ich meine, eine Hochzeit ist schon eine coole Sache. Und es wird nicht spontan gemacht. Diese 10 Jungfern, sie haben sich vorbereitet, schon, keine Ahnung, seit einem Jahr, seit Monaten, seit Wochen. Und 5 von denen verpassen den entscheidenden Moment. Ist das nicht traurig? Man hat sich vorbereitet, und das ist mir auch gestern passiert. Wir hatten Probe, also Gottesdienstaufnahme um 11 Uhr, und ich weiß nicht, was in meinem Kopf durchging. Ich dachte, Treffzeit 11 Uhr. Ja, ich bin extra früh aufgestanden, habe ich die Kinder noch mal ein bisschen gestresst. Mach schnell, mach schnell. Und keine Ahnung, gegen 10 Uhr, ich dachte, Mensch, es ist 11 Uhr. Ach komm, wir haben Zeit. Lass uns Zeit noch mal, Kinder. Entschuldigung, geht mal noch ein bisschen spielen. Und auf einmal ging es im Kochen. Nein, 11 Uhr ist Aufnahmestart. Da haben wir schon 10:30. Also wir gingen doch so spät. Ja, sowas. Aber in kurzer Form, man bereitet sich vor. Man macht vieles. Man verzichtet als Christen. Wir verzichten auf manches. Für Jesus. Wir machen so viel. Aber wir können doch daneben liegen. Knapp daneben ist auch vorbei und verpasst. Deshalb lasst uns vorsichtig sein. Mit Christus leben ist gut, aber wir sind nicht dafür berufen worden. Wisst ihr, Leute, es gab so viele Nachfolger Jesus damals, aber nur 120 davon waren im Hochhaus und empfingen den Heiligen Geist. Zumindest in dem Moment. Bestimmt sind später noch viel dazu gekommen. Ja, die 3000, die sich an dem gleichen Tag bekehrt haben, sind bestimmt auch vom Heiligen Geist erfüllt worden. Aber die, die da waren in diesem historischen Moment, das waren nicht die Masse, 120. Es waren auch viele Nachfolger. Wie viele wurden ausgesandt zu zweit von Jesus? 70. Es waren viele Nachfolger. Wie viele wurden ausgewählt als engere Mitarbeiter? 12. Und erstaunt ist auch, guckt mal, das ganze Neue Testament. Sehr, sehr, sehr gutes Teil der Bibel. Ein Mann hat über die Hälfte der Briefe geschrieben, der Bücher geschrieben, der Paulus. Ich möchte nur damit sagen, die Tiefe geht. Man kann von der Masse, sich von der Masse trennen. Und ich möchte, und ich denke, das ist auch, was der Geist Gottes uns sagen möchte hier. Lass uns nicht bei der Masse bleiben, selbst als Christ. Selbst als Christ. Lass uns unsere Fundamente tief graben, das Hochhaus. Je höher das Haus, desto tiefer müssen die Fundamente sein. Lass uns bewusst in die Tiefe gehen wollen mit Jesus. Und da sind wir beim dritten Lebenszustand. Das Leben für Jesus. Beziehungsweise in Jesus. Und in diesem Lebenszustand für Jesus sind wir voll drin. Lassen wir uns vom Geist Gottes gebrauchen. Und da steht auch im Johannes 5, Vers 19 bis 20. Da gibt Jesus uns ein Beispiel, was es heißt, für Gott leben, für ihn leben. Und diese Stelle hat mich umgehauen noch vor einem Jahr. Und seitdem ich höre nicht auf, drüber nachzudenken. Ja, dann haben an der Stelle einige führende Juden, Pharisäer gesagt, hey Jesus, wer gibt dir denn die Autorität, das zu machen, was du tust? Woher nimmst du dir denn das Vorrecht oder das Recht oder die Kraft und die Autorität? Und Jesus wird ihnen sagen, wisst ihr Leute, ich sage euch die Wahrheit. Von sich aus kann der Sohn gar nicht tun, sondern er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Was immer aber der Vater tut, das tut auch der Sohn. Vers 20. Denn weil der Vater den Sohn liebt, zeigt er ihm alles, was er selbst tut. Der Sohn wird noch viel größere Wunder tun, weil der Vater sie ihm zeigt. Ihr werdet staunen. Das sind die Worte des Herrn. Im Grunde sagt er was? Leute, ich bin in enger Beziehung mit da oben. Und im Grunde alles, was ihr seht, und passt auf, ihr werdet noch staunen, weil der Vater, der hat so große Sachen im Kopf. Und ich tue nur, was ich ihn tun sehe. Ich bin verbunden. Könnt ihr euch mal vorstellen? Das heißt, keine einzige Wunder Jesu hat er aus Eigensinn gemacht. Keine einzige. Jedes Mal, wenn er geheilt hat, jedes Mal, wenn er etwas Außergewöhnliches gemacht hat, er hat nur kopiert. Er hat kopiert. Er hat vom Vater tun sehen und hey, komm, ist cool, Vater, ich mach das auch. Ich mach das auch. Ich heile auch meinen Blinden hier. Ich heile hier wieder einen Besessenen. Also natürlich, es ist ein bisschen salopp gesagt, aber so für uns zu mitnehmen, diese tiefe Beziehung mit Gott, das ist das, was wir brauchen, wenn wir für Gott leben, für Jesus leben. Es ist Herausforderung. Und das jetzt kommt der Punkt. Der Heilige Geist ist genau dafür da. Jesus sagte zu seinen Jüngern, ich lasse euch nicht alleine, weil er wusste, wenn er weg ist, wenn keine Verbindung zum Himmel gibt, dann gibt's Problem. Wir können gar nicht sehen, was der Vater macht. Wir können gar nicht kopieren. Und das ist ein großes Problem, weil der Erfolg kommt nicht vom eigenen Sinn. Der Erfolg kommt von das nachzumachen, was Gott tut. Und ich wünsche mir für mich und für uns als Gemeinde, dass wir in eine Dimension zurückkommen, wenn ich das so sagen darf. Man erlebt manches nur in bestimmte Bewegungszeit oder nicht Bewegung, Erweckungszeiten. Ja, was manchmal nur eine Bewegung ist. Aber ich wünsche mir, dass für meinen Alltag, für jeden einzelnen Alltag hier, wir diese Stufe von Lebenszustand haben, von Beziehung mit Gott, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, wo wir so entspannt gehen. Wisst ihr das? Ich finde das war entspannt. Also Jesus war gestresst, so wie wir es heute Stress nennen, ne? Er hatte viel zu tun. Ich habe mal versucht, mal zu überlegen, wie so der Alltag von Jesus, so ein Agenda-Tagesablauf von Jesus aussehen konnte. Das war richtig hart. Er stand früh auf, müsste für sich selber beten, hier wieder Verbindung mit Gott suchen. Und sobald er gesehen war, am helligen Tag, war es vorbei mit der Ruhe. Vorbei mit der Ruhe. Ja? Und er müsste manchmal selber sich zwingen oder seine Jünger zwingen, kommt, lass uns weg, damit ihr euch ausruhen könnt. Er hat einen sehr, sehr straffen Zeitplan. Und nicht nur einmal, also ab und zu, sondern täglich. Und ich kann es nachvollziehen. Es war Gott selbst. Jeder wollte mit ihm sprechen. Jeder wollte von ihm was bekommen. Jeder wollte in seiner Nähe sein. Jeder wollte von Jesus etwas, zu Recht. Und das Schöne ist, er konnte jedem auch was geben. Ohne Burnout. Ohne irgendwie daneben zu liegen. Und ich denke, der Mensch Jesu hat das nicht geschafft. Der Geist Gottes in dem Menschen Jesus hat das geschafft. Jesus hat Hunger gehabt, Jesus war mal müde. Aber der Geist Gottes in ihm hat ihn durchgetragen. Und das brauchen wir in der Gemeinde. Wir brauchen nicht nur mit Jesus leben, sondern für, beziehungsweise in Jesus zu leben. Und das können wir nur aus Glauben heraus. Wir können es nur, wenn wir das Angebot des Heiligen Geistes mit festem Glauben annehmen und erleben. Ich meine, dieser Lebensstil ist sowas wie entspannt. Zumindest so stelle ich mir vor. Ja, wir brauchen kein Programm zwingen. Wenn jemand da ist, man wünscht sich manchmal so viel Heilung, so viel Wunder. Hey, es ist nicht aus uns heraus. Stellt euch vor, und das ist mein Gebet. Ich komme in einen Raum und der Geist Gottes öffne mir die Augen. Ich kann sehen, hey, der Mann da, die Frau da, die Braut dies und das. Das sagt Paulus. So werden Menschen überzeugt sein, dass unser Wort, unser Evangelium kein Märchen ist. Weil sie sehen und erleben, dass Gott wirkt, dass der Geist Gottes wirkt. Und Jesus hat doch selbst gesagt, ihr könnt euch erlauben, an mich nicht zu glauben, weil ihr sagt, komm, aus Nazareth kommt nichts Gutes. Ach komm, der kann gar nicht. Hier, der Tischler, haben wir ihn doch gesehen. Aber zumindest wegen der Werke, die ich tue, solltet ihr zumindest ein bisschen neugierig sein, oder? Zumindest wegen der Werke. Und das wünsche ich mir für uns als Gemeinde, das wünsche ich mir für mich. Man kann mich vielleicht nicht als Person nicht mögen, das ist okay. Das ist okay. Aber man sollte zumindest anhand dessen, was ich sage und tue, was dann wahr ist und kraftvoll ist, über die Kraft Gottes natürlich oder durch den Heiligen Geist, was ich mache, ich wünsche mir, dass Leute sagen, Pau, Mann, der Typ ist nicht cool, aber was er sagt, ist richtig krass. Den Typ mag ich nicht, aber hey, was er tut da, ist schon außergewöhnlich. Wie macht er das? Ich möchte es auch erfahren. Die Gemeinde ist nicht schön, ist nicht cool oder ist zu klein, ist keine Ahnung was. Aber wenn man dahin geht, boah, man erlebt Gott. Wie machen sie das? Ah, diese Leute sind komisch. Aber irgendwie, wenn man mit ihnen unterwegs ist, da spürt man schon was. Versteht ihr? Und ich denke, das ist das Evangelium. Praktisch und pragmatisch. Habakkuk 2, Vers 4 bis 5 sagt, nur der wird lieben, der Gottes Willen tut und ihm vertraut. Wer aber hochmutig und unaufrichtig ist, verfehlt sein Ziel. Nur wer leben, also nur der wird leben, der Gottes Willen tut und ihm vertraut. Wer aber hochmutig und unaufrichtig ist, verfehlt sein Ziel. Liebe Geschwister, Hochmut ist eine ganz große Gefahr. Und Hochmut muss nicht prahlerisch sein. Nein, Hochmut reicht, wenn wir sagen, komm, Geist Gottes, bleib mal still, wir haben Erfahrung. Kennt ihr das? Ha komm, wir wissen, wie es geht, wir kennen die Leute, wir kennen den Viertel, wir kennen Deutschland, wir kennen die Regierung, ich kenne den Nachbarn, ich weiß, wie er tickt, komm, ich weiß, wie ich ihn anspreche, ah nein, ich weiß, wie diese Leute ticken, komm, wir brauchen nicht machen, die wollen gar nicht von Gott hören und so weiter, weißt du, wisst ihr, da sind schon mal Anzeichen von Hochmut. Wer sind wir und meinen, wir wissen besser als Gott? Wir wissen besser als der Geist Gottes, wie man jemanden bekehrt, wie man zu Christus bringt, wie man Lobpreis macht, wie man die Bibel auslegt. Nein, das wissen wir nicht, das können wir nicht. Alles ist aus Gnade und alles ist von Gott. Ich meine, es ist sein Wort. Er weiß am besten, was er gemeint hat. Ja. Es ist seine Gemeinde. Er weiß am besten, wie es gebaut werden soll. Wir sind alle seine Geschöpfe. Gott weiß genau, wie du und du und du funktionierst als irgendwelcher Arzt oder irgendwelcher Seelsorger oder was auch immer oder wer auch immer. Seht ihr, und schon da erleben wir, wie der Mensch durch die Technik, durch die Technologie, durch die moderne Zeit irgendwann mal denkt, naja, Gott ist gut. Ach komm, wenn du krank bist, brauchst du nicht beten. Komm, nimm mal das und das. Das sind dann Tabletten und sie helfen, weil irgendein schlauer Wissenschaftler das festgestellt hat, wenn du das so eins morgens, eins Mittag, eins Abend nimmst, dann ist dein Bluthochdruck geregelt und dann schon geht's dir besser. Muss nicht falsch sein, aber Fakt ist, er weiß nicht besser als Gott. Er weiß es nicht besser als der Schöpfer, oder? Dieser Wissenschaftler ist selbst ein Geschöpf. Die Ironie ist manchmal, dass solche Ärzte sterben auch an Krankheiten. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das schon mal erlebt? Als Kind, ich dachte, der Arzt wird nie krank. Ich dachte, warum soll er krank sein? Er weiß ja, wie man Leute heilt. Warum wird er krank? Es geht doch nicht. Tja, Pustekuchen. Er ist begrenzt. Der Glaube, dass Gott es kann, das ist die erste Grundlage. Und zum Schluss diese drei Punkte. Wie kann man also stabile Fundamente bauen? Wie kann man also richtig gut den Bogen anspannen? Wie kann man also richtig Schwung nehmen? Als erstes, Gott lieben. Das sagt das Wort Gottes. Gott und Menschen lieben. Das ist die erste Grundlage, um tiefe Fundamente zu bauen. Das sagt das Wort Gottes im Lukas 10, Vers 25 bis 28. Wir lesen das nicht, aber im Grunde Lukas hat wieder zwei Stellen vom Alten Testament zitiert, nämlich 5. Mose 6 bis 5 und 3. Mose 19 bis 18. Da kommt ein Gesetzeslehrer, wollte eigentlich Jesus eine Falle stellen und sagt, hey, Meister, Wie mache ich es, wenn ich das ewige Leben haben möchte? Jesus sagt, komm, du bist ein Gesetzeslehrer, was steht in der Schrift? Und er sagt das richtig. Zum einer der seltenen Male widerspricht Jesus diese Leute nicht. Die Pharisäer und Schriftgelehrten. Als der Typ fertig war, Jesus sagt, richtig, du hast es gut gesagt. Geh und tu das. Aber er wollte nicht, dann kommt er, wer ist denn mein Nächsten? Ja, wir kennen die Geschichte. Aber Jesus sagte ihm, es steht da, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und auch deinen Mitmenschen sollst du so lieben wie dich selbst. Das ist einer der seltenen Stellen, wo Jesus ohne ein weiteres Kommentar das Alte Testament einfach mal abhakt. Ja, gut so. Mach das. Und ich denke, das ist ein gutes Zeichen, wenn Jesus nicht weiter hinzufügt. Es heißt, hey, bloß nichts anderes hinzufügen. Ja. Erster Schritt. Lass uns Gott lieben. Von ganzem Herzen. Mit ganzer Hingabe. Mit ganzer Kraft. Mit ganzem Verstand. Alleine diese Stelle könnte man drüber predigen. Wir sind so abgelenkt. Leute, wir arbeiten manchmal 10 Stunden am Tag und finden keine 10 Minuten für eine stille Zeit. Ist das richtig? Ist das Gott von ganzem Herzen lieben? Ist das Gott mit ganzer Hingabe lieben? Ist das Gott von ganzer Kraft lieben, wenn wir die meiste Kraft hinter dem Geld her schmeißen? Ist das tatsächlich die Zeit? Und ich denke, da sind solche Ablenkungen. Und jemand fragt, ja, früher gab es viel mehr Wunder. Natürlich, früher haben die Leute vielleicht, weiß ich nicht, ich spekuliere gerade, aber vielleicht haben die Leute früher viel mehr Zeit in der Gegenwart Gottes verbracht. Gott und Menschen auch lieben, das ist auch ein weiterer Punkt. Ich liebe Gott von ganzem Herzen, aber meine Nachbarn möchte ich bloß nicht sehen. Das passt auch nicht. Passt auch nicht. Es ist herausfordernd. Deshalb brauchen wir den Heiligen Geist. Er allein kann uns die nötige Kraft geben. Ich meine, Menschen sind auch Menschen. Nicht so einfach. Wir sind nicht einfach. Und hier noch ein letzter Punkt zu diesem ersten Schritt. Wisst ihr was? Johannes könnt ihr nachlesen im Johannes 21, Vers 15. Die Berufung Petrus, Leiter der ersten Gemeinde zu sein, hat nicht darauf bezogen, dass Petrus der Stärkste war. Auch nicht, weil er derjenige, der am meisten gequatscht hat. Nein. Jesus stellt ihn 3-mal eine Frage. Wisst ihr welche? Liebst du mich? Das war's. Die einzige Qualifikation, die du brauchst, oder die Petrus damals gebraucht hat, liebst du mich? Und die Stelle sagt noch besser oder genauer, liebst du mich mehr als alle anderen? Liebst du mich mehr? Das heißt, Jesus hat jemanden gesucht für seine Gemeinde. Er brauchte nicht schlau sein, er brauchte nicht keine Ahnung was sein. Er brauchte einfach das richtige Herz zu haben, nämlich Jesus. Mehr als die anderen lieben. Und das wünsche ich für mich. Ich möchte Jesus mehr als euch alle lieben. Es ist nicht böse gemeint, aber es ist mein Herz. Und ich möchte, dass jeder von euch wünscht, Jesus mehr als wie als alle anderen zu lieben. Zweiter Schritt, wie man gute Fundamente baut. Die Entscheidung zu treffen und sich Gott hinzugeben. Es ist eine Entscheidung, Leute. Ich glaube nicht, dass es Petrus leicht gefallen hat. Nein, bestimmt nicht. Ich glaube es nicht, dass es, keine Ahnung, der Gemeindeleitung hier leicht fällt, manche Sachen zu machen. Nein. Jemand hat mich gefragt, Ist es nicht anstrengend, Lobpreis, keine Ahnung, 2 Stunden mache ich es? Nein. Weißt du, was am schlimmsten ist? Die 10 Minuten Schlepperei. Das ist viel mehr anstrengender als 2 Stunden zu spielen. Ja. Also das Reich Gottes zu bauen ist anstrengend. Ich meine, ihr kennt das ja. Die Gemeinde ist noch nicht voll, aber ihr macht das Gleiche, als wären hier alle Leute voll, oder nicht? Man macht den gleichen Aufwand. Und gerade in Bochum, wir erleben das ganz doll. Wir müssen aufnehmen. Gestern haben wir aufgenommen. Was heißt aufnehmen? Aufbauen, aufnehmen, abbauen, wieder schleppen. Das jede Woche. Ich meine, ihr macht auch andere Sachen. Wer sagte, dass Christsein ein Kinderspiel ist? Es ist es nicht. Dafür braucht man Entscheidung. Ich bin dabei, ich bleibe dabei, genauso wie in der Ehe. Ich bin drin, ich bleibe drin, ich gehe nicht raus. Wenn es brennt, dann brennt es halt. Dann suchen wir zusammen eine Lösung. Aber rausgehen, ausgeschlossen. Wenn es schön ist, dann ist es auch schön. Dann genießen wir weiter. Aber drin, man bleibt. Und das ist genauso. Und wo steht es in der Bibel? Matthäus 6, Vers 32. Setzt euch zuerst für Gottes Reich und dafür, dass seine Wille geschieht. Das sagte Jesus. Ich wünsche mir in meinem Tagesablauf, Gott ganz dick in der Mitte steht und nicht erst Arbeit, dann erst, nicht mal Kinder erst. Auch wenn die wichtig sind und auch wenn Kinder eine Berufung und eine Aufgabe ist. Aber nicht vor Gott. Ich wünsche mir, dass meine Arbeit nicht vor Gott steht. Und dritter Schritt, dann haben wir es zu Ende. Enge Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Eine enge Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 steht, kennt ihr vielleicht die Stelle, Pfingsten, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen in Jerusalem sein, in ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Welt. Dieses Prinzip hat sich nicht geändert, weil Gott es gesagt hat. Aus eigener Kraft schafft man es niemals, geistliche Werke zu tun. Geht einfach nicht. Das Reich Gottes auf Erden ist Gott. Ganz wichtig. Es ist seine höchste Priorität. Manchmal vergessen wir das. Und ich denke, das ist ein großer Fehler. Das Einzige, was Gott kümmert, gut, einzig ist vielleicht übertrieben, aber es ist Gott wichtig, dass sein Reich auf Erden kommt. Und das sehen wir an vielen Stellen. Jesus kam, warum? Um das Reich Gottes auf Erden zu bringen. Jemand sagte, im Grunde Gott ist auf einer Kolonisationsmission. Dem Himmel gehört ihm. Das ist alles genauso, wie er will. Da sehen wir in dem Vater unser, oder? Dein Wille geschehe, so wie im Himmel, so auf. Im Himmel ist kein Problem. Gott herrscht. Gott hat alles da. Picobello. Auf Erden, da ist Chaos. Das ist das Problem. Und es ist Gottes erklärte Absicht, sein Willen auf Erden zu haben. Das ist Gottes erklärte Absicht. Und deshalb ist die Gemeinde nicht im Himmel gegangen. Deshalb gehen wir nicht direkt in den Himmel, wenn wir uns bekehren. Weil hier ist Aufgabe zu tun. Hier ist ein Missionsfeld. Und ich wünsche mir, dass wir als Christen, als einzelne Geschwister, aber auch als Gemeinde das nie vor Auge verlieren. Dafür brauchen wir gute und stabile Fundamente. Dafür brauchen wir, wie ein Bogen, richtig gut anspannbar zu sein. Manche Bogen sind so schlaff, du kannst gar nicht mehr schießen. Oder Horst? Kannst du gar keinen Meter schießen damit. Manche Weitspringer, sie schaffen niemals, weil sie nie Schwung kriegen. Und ganz ehrlich, das geht vielen Christen so, das geht mir manchmal auch so. Ich kriege keinen Schwung. Die Gemeinde kriegt keinen Schwung. 3 Schritte haben wir gesehen. Als erstes Gott lieben, als zweites sich hingeben, die Entscheidung treffen, Jesus, ich mache jetzt ernst mit dir. Und drittes, Heiliger Geist, ich brauche dich, denn die Kraft kommt von dir, nicht von mir. Herr Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass du uns Kraft gibst, tiefe Fundamente, stabile Fundamente zu haben, damit du dein Hochhaus bauen kannst, damit du die Gemeinde auf uns bauen kannst. Herr, wenn wir ein Bogen sein sollen, dann möchten wir stabil gebaut werden. Möchten wir dir ermöglichen, mit dem Pfeil des Evangeliums richtig gut anzuspannen und das Ziel richtig erreichen. Und wenn, Herr Jesus, du uns gebrauchen möchtest als Weitspringer, gib uns Kraft zu trainieren, im Verborgenen zu trainieren, da wo keiner uns sieht, unsere Kondition zu trainieren, unsere Muskeln aufzubauen, damit wir Geschwindigkeit nehmen dürfen, wenn wir springen sollen. Und das alles geht durch deine Kraft, Gott. Hilf uns. Wir brauchen dich. Hilf deine Gemeinde. Segne die Gemeinde in Hagen hier. Du siehst das Missionsfeld in Hagen. Du siehst, Herr, das Missionsfeld der Nachbarschaft. Du siehst jedes Einzelnen hier und wo er ist, zu Hause, auf der Arbeit, wo wir uns befinden im Alltag. Hab Erbarmen, wir brauchen dich. Hab Erbarmen, wir brauchen dich. Wir brauchen dich, Jesus. Lass uns eine kurze Gebetszeit nehmen mit einem Lied, Mittelpunkt.